Herr Hartmannsberger, was soll das denn jetzt? Warum heben Sie eigentlich die Hände in der Anbetung? Denken Sie etwa, Sie sind was Besseres? Oh, peinlich berührt. Was macht man in so einer Situation? Ich muss gestehen, ich war sofort in Angriffsmodus. Ne? Nicht so nach dem Motto, ja, das ist meine Art anzubeten und die Bibel spricht auch über solche Situationen, sondern sofort, da wollte mir jemand was, da schlage ich zurück. Und dann fängt man an zu argumentieren, nicht sehr liebevoll, in beide Richtungen. Oder wer kennt nicht diese Situationen, wo wir konfrontiert werden, gerechtfertigt oder ungerechtfertigt, aber der Absender hat das nicht in Liebe gesagt, sondern überheblich, verurteilend, von oben herab. Und mit dieser Art der Korrektur können wir dann in der Regel nichts anfangen. Das Wort Gottes spricht über solche Situationen, auch wie wir miteinander umgehen sollen. Auch wenn ein Gemeindeglied vielleicht in Sünde fällt, Verfehlungen, ja, begangen hat. Wie gehen wir dann miteinander um? Üblicherweise in vielen Gemeinden schweigt man das tot. Man sagt gar nichts. Man will ja niemanden auf den Fuß treten. Und somit ist da so ein Schleier der Gleichgültigkeit. Naja, jeder kann halt machen, was er will. Ich gucke auf mich, jeder andere soll halt auch auf sich gucken. Oder man kommt auch und ermahnt lieblos. Das ist Sünde, so geht das aber nicht. Mein Thema ist ja heute einander tragen oder ertragen. Und dazu möchte ich jetzt Galater 6, die Verse 1 bis 5 vorlesen, aus der Hoffnung für alle. Brüder und Schwestern, wenn sich einer von euch zu einer Verfehlung hinreißen lässt, sollt ihr, die ihr von Gottes Geist geleitet werdet, ihn liebevoll wieder zurechtbringen. Seht aber zu, dass ihr dabei nicht selber zu Fall kommt. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, besser zu sein als die anderen, der betrügt sich selbst. Darum soll jeder sein Leben genau prüfen. Dann wird er sich über seine guten Taten freuen können, aber keinen Grund zur Überheblichkeit haben. Die ersten Verse, Brüder und Schwestern, machen für mich schon ganz deutlich, worum es in der Gemeinde geht. Da geht es um ein geschwisterliches Miteinander. Wir gehören zusammen und wir dürfen einander die Herzen öffnen. Wenn Gott über seine Gemeinde spricht, wenn Gott über Schwestern und Brüder spricht, dann meint er nicht eine Versammlung von Menschen, die sich vielleicht sonntags morgens zum Gottesdienst trifft oder die sich in irgendwelchen anderen Gruppen treffen und so mehr oder weniger anonym zusammensitzen und vielleicht sich erhoffen, dass sie was Segensreiches in dieser Gruppe erfahren. Sondern es geht nicht um unsere Bedürfnisse, sondern ums Miteinander. Um einander entdecken, um einander in Liebe gegenseitig zu ermutigen, zu tragen, ja, und auch zu ermahnen, in Liebe. Ich denke, dieses Wort in Liebe ist ein gewaltiges Wort. Und wir wissen ja alle, dass der Ton die Musik macht. Und wenn ich Ton sage, dann meine ich nicht nette, schön formulierte Worte, sondern der Ton, der aus unserer Seele, aus unserem Herzen kommt. Wer hat das nicht schon erlebt, dass einer wirklich liebevoll den Arm um deine Schulter gelegt hat oder wie auch immer und dir gesagt hat, du, das war jetzt nicht so gut, oder? Vielleicht auch mal ganz konkret auf was hingewiesen worden ist. Hey, diese Situation in deinem Leben, kann ich dir da vielleicht helfen? Sollen wir mal zusammen beten? Und dann wissen wir, wir sind angenommen, wir sind sicher, weil die Person, die mit uns spricht, die schätzt uns. Die kommt nicht von oben herab, sondern begegnet uns auf Augenhöhe. Und dann geht es ganz schnell, dass wir unser Herz öffnen und sagen, ja, du hast recht. Manchmal braucht man vielleicht auch ein bisschen Zeit. Wenn ich so angesprochen werde, ich gehe ganz schnell so auf Kampfmodus. Und dann brauche ich erstmal ein paar Minuten, manchmal vielleicht auch ein paar Stunden, um wieder runterzukommen und zu sagen, ja, du hast doch eigentlich recht. Und dann entwickelt sich ein tiefes, gutes Gespräch. Und dann ist die Chance da, dass wir sagen, ja, ich merke, ich habe mich falsch verhalten, ich will umkehren an dem Punkt. Ich möchte mein Leben verändern. Und das ist doch eigentlich, was wir uns alle wünschen. Gemeinschaft zu haben, wo wir zueinander stehen. So sein zu dürfen, wie wir wirklich sind. Keine fromme Fassade aufbauen müssen. Mir geht's gut, heute ist Sonntagmorgen, kein Problem in meinem Leben, alles klar. Wenn das nicht geschieht, wenn wir also eher diese Art der Gemeinschaft kennen, und da meine ich jetzt nicht die Freie Evangelische Gemeinde Lüdenscheid, sondern Gemeinschaft mit anderen Menschen grundsätzlich, dann ist das doch eher so, dass wir uns zurückziehen und dass wir in unseren eigenen Gedanken leben. Ne, so wie als ich damals von dieser Person so hart angegangen worden bin, da hat sich ein richtiger Film in meinem Kopf abgespielt. Und ich habe schon überlegt, so, zu Hause werde ich jetzt alle Bibelstellen suchen, wo da steht, dass man doch beim Gebet die Hände heben soll. Und dann werde ich sie beim nächsten Mal zeigen. Und das Wort wird es dann bestätigen, dass ich Recht habe. Ne, das war so mein Modus. Und das nächste war, ich habe das sofort meiner Frau gesagt und habe mich empört über diese Person. Und wie schnell geht das dann, dass man dann Parteien sucht, die der gleichen Meinung sind oder die ich überzeuge von meinem Empfinden, und schon entstehen Parteiungen. Die eine Gruppe, die das gut findet, die eine Gruppe, die das nicht so gut findet. Und man redet übereinander. Hast du schon gehört, der und der, seine Verfehlung? Oh. Wirklich? Ja, das habe ich mir doch gleich gedacht, ne? Wie der immer auftritt und. Und schon macht man sich eins in etwas Negativen und der andere ist ganz ungeschützt, selbst wenn der gar nichts von dieser Verurteilung weiß. Aber er ist völlig ungeschützt, kann sich überhaupt nicht rechtfertigen oder auch nicht ins Gespräch kommen, sondern er lebt vielleicht Opposition und weiß gar nicht, woher das kommt. Er weiß gar nicht, warum gucken mich Leute so komisch an? Warum werde ich nicht so freundlich begrüßt? Was ist denn hier los? Gleichgültigkeit ist, denke ich, ein Hauptproblem dafür. Wir sind nicht wirklich an dem anderen interessiert. Wir sind mehr an unseren Grundsätzen interessiert. Wir denken, unsere Lebensform ist die richtige. So wie ich denke und fühle, ist das gut und ist das richtig. Und wir merken oft nicht, dass wir doch selber auch sehr eingeschränkt denken, dass auch wir nicht alle Weisheit haben, dass auch wir Fehler machen. Und deswegen sagt uns das Wort Gottes, dass wir, wenn wir einander ermahnen, dass wir das in der Liebe Gottes tun sollen, vom Geist Gottes geleitet. Der Geist Gottes lebt ja in uns. Er ist der, der den Vater und den Sohn in uns groß macht, in uns vertritt. Und der Geist Gottes ist auch der, der uns im Alltag helfen kann. Allerdings bedarf es einer Zeit, wo wir dann ein bisschen zurücktreten. Ne, zum Beispiel, ich finde das völlig in Ordnung, wenn man vielleicht mal auf jemanden zugeht und sagt, du hör mal, können wir mal miteinander reden. Aber das Wichtige ist, dass ich selber dann erstmal sage, Jesus, Geist Gottes, wie siehst du diese Situation? Wie soll ich mit dieser Person sprechen? Dass ich mich erstmal von diesem erzürnten Level oder dem Gerechtigkeitssinn-Level runterfahren lasse und sage, Jesus, wie siehst du das eigentlich? Und dass wir uns dann auch immer wieder vergegenwärtigen, dass wir nicht nur den Splitter bei dem anderen sehen, sondern dass wir auch unsere eigenen Verfehlungen betrachten. Dass wir also nicht als Richter auftreten, sondern als Bruder und als Freund. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt er das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Das ist der zweite Vers in den Versen, die ich euch gerade vorgelesen habe. Und jeder soll einander bedeutet für mich, dass das in Gegenseitigkeit stattfindet. Dass da niemand ist, der alles weiß, der alles kann, sondern ich bin genauso darauf angewiesen, von dem anderen getragen zu werden, geliebt zu werden, akzeptiert zu werden, respektiert zu werden und vielleicht auch ermahnt zu werden, wie umgekehrt auch. Ne? Jeder soll einander. Da ist keiner in einer erhobenen Position, so als der, der das alles beurteilen kann. Denn sonst, was steht dort vorher in Vers 1, am Ende? Seht aber zu, dass ihr dabei nicht selbst zu Fall kommt. Das Problem ist, wenn wir fingerzeigend auf Leute zugehen, wenn wir die großen Ermahner sind, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht selber zu Fall kommen. Was ist denn dann diese Situation? Was bringt uns denn dann zum Fall? Unsere Überheblichkeit, unser Stolz, dass wir denken, wir wissen es besser, wir können es besser. Wir haben die Weisheit, sagt man heutzutage, mit Löffeln gefressen. Nein. Ein jeder soll helfen, im Miteinander auf dem Weg der Gerechtigkeit zu gehen. Wie ich schon sagte, dazu brauchen wir ganz dringend Weisung und Hilfe vom Heiligen Geist. Dann als nächstes, denn wer sich jedoch einbildet, besser zu sein als die anderen, der betrügt sich selbst. Darum soll jeder sein Leben genau prüfen. Dann wird er sich über seine guten Taten freuen können, aber keinen Grund zur Überheblichkeit haben. Darum soll jeder sein Leben genau prüfen. Nicht das Leben des anderen genau prüfen, mein eigenes Leben genau prüfen, mich selber anschauen. Und dann ist es auch noch gut, wenn wir nicht nur das selber tun, sondern wenn wir das, wie David im Psalm 139 sagt, erforsche mich Gott und erkenne, was ich in meinem Herzen habe. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Wir wissen manchmal gar nicht, warum wir wie reagieren. Wir merken vielleicht nur, ja, ich brause schnell auf oder was weiß ich was. Oder ich bin jemand, der mit Ungerechtigkeit schlecht umgehen kann. Und da muss ich sofort meinen Kommentar dazu geben. Oder. Und selbst wenn wir uns dann selber überprüfen, dann merken wir vielleicht das, was da ist, aber wir wissen nicht, warum. Und deswegen hat David gesagt, Gott, ich weiß manchmal gar nicht, was in mir vorgeht. Warum ich so einen Mist mache, wie mit der Betseba? Keine Ahnung. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Ich denke dann zum Beispiel auch an mich. Ich habe euch das schon mal gesagt. Manchmal kommt in mir einfach Jähzorn hoch. In der Regel gegenüber meines jüngsten Sohnes oder meiner Kinder, als der große klein war, war das dann ähnlich. Das kommt einfach hoch und ich habe dann mich selber gefragt, warum ist das so? Und dann habe ich festgestellt im Gebet, dass das mit einer Festlegung in meiner Kindheit zu tun hatte, weil mein Vater ganz schön jähzornig war und der war richtig jähzornig. Und dann habe ich als Kind, weil ich da so ungeschützt im Gegenüberstand gesagt, so wie mein Vater will ich nie werden. Und diese Festlegung hat letztlich dazu geführt, dass ich aus dieser bitteren Wurzel heraus die gleichen Früchte gebracht habe, dass ich genauso schnell jähzornig geworden bin. Oder jetzt ganz kürzlich, vor ein paar Tagen, lasse ich euch auch mal teilhaben. Ich merkte in den letzten Jahren schon immer, wenn eines meiner Kinder krank war, jetzt keine ganz schlimme Krankheit, und die dann so am Leiden waren, so wehleidig waren, ne, wie Kinder oft sind oder Männer, wenn sie Schnupfen haben, ne, dann, na, man ist so wehleidig, und ich konnte überhaupt nicht damit umgehen. Ich konnte mein Kind dann gar nicht trösten. Das hat mich irgendwie, ich weiß auch nicht, ich wollte lieber Distanz einnehmen und habe das meiner Frau dann mit dem Trost überlassen, und ich selber habe dann am liebsten das Zimmer verlassen. Und dann habe ich mich jetzt auch neulich gefragt, warum ist das so? Und dann mit einigen Seelsorgefreunden, denen habe ich das dann mal erzählt. Und dann haben wir miteinander gebetet. Und auf einmal fiel mir wieder eine Situation in meiner Kindheit ein. Da war ich vielleicht so 8 bis 12. Das war die Phase, als meine Mutter sehr, sehr depressiv war. Und mehrere Selbstmordversuche schon hinter sich hatte. Und ich konnte mit dieser Situation überhaupt nicht umgehen, mit einer depressiven Mutter. Ich wusste auch gar nicht, wie ich ihr helfen soll. Als kleiner Dötz, was will man denn da machen? Ich kann doch nicht ihre Gefühle verändern. Und ich bin geflüchtet. Ich konnte das nicht aushalten. Und da habe ich gemerkt, das ist dieselbe Wurzel. Ich konnte die Not meiner Mutter nicht ertragen. Ich konnte ihr nicht helfen und bin geflüchtet. Und so mache ich das dann auch bei meinen Kindern, wenn die in einer Situation sind, wo ich emotional gerade nicht mit klarkomme. Ja, dann das Schöne ist, wenn man das erkennt, dann kann man da beten, kann umkehren, kann um Vergebung bitten, aber auch Vergebung aussprechen. Und das ist der erste Schritt zur Heilung. Also das ist jetzt nicht alles weg in meinem Leben, auch nicht mein Jähzorn. Das ist nicht so, dass ein Gebet und alles ist weg, aber ich habe die Ursache erkannt und merke, dass ich da jetzt Schritt für Schritt mit Gott weitergehen kann und ein Stück weit gesunden kann. Warum erzähle ich euch das? Weil ich glaube, dass viele von uns ungesunde Reaktionen in ihrem Leben kennen, wo wir über die Maßen reagiert haben, wo wir verletzt haben. Und hinterher tat uns das vielleicht total leid. Manchmal haben wir den Mut gefunden, uns zu entschuldigen, manchmal nicht. Da haben wir einfach gedacht, naja, wird schon Gras drüber wachsen. Und so gehen wir miteinander durch unsere Zeit, durch unsere Gemeinde. Menschen, die hier und da verletzt worden sind, abgelehnt worden sind, die mehr oder weniger gesund sind. Aber jeder von uns hat seine Defizite und seine Macken. Und das ist gut, wenn wir das einander zugestehen. Ich denke, das ist ein wichtiger Schritt, eine wichtige Erkenntnis im Umgang miteinander. Nicht nur der andere macht Fehler, nicht nur der andere beurteilt falsch, ich doch auch. Und nehmt euch das nächste Mal vor, wenn euch irgendwas stört und ihr das Gefühl habt, jetzt sollte ich mal dahin gehen, dann schaut euch selber an und fragt Gott, Gott, was denkst du, bin ich nicht manchmal genauso? Und auf einmal werden wir viel barmherziger mit dem anderen und mit uns selbst. Und das ist wunderbar, dann sind wir alle gemeinsam schwach und wir dürfen schwach sein. Wir dürfen sogar voreinander schwach sein. Gott ist an uns interessiert und auch an unserem Nächsten. Ganz wichtig, auch an unserem Nächsten. Und wir dürfen lernen und erfahren, was Gottes Anliegen ist, was Gott da zu uns sagt. Und er sagt zu uns, ich gebe euch doch ein neues Gebot durch Jesus. Liebet einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr euch untereinander lieben. Da steht nicht, ermahnet einander, so wie ich euch ermahnt habe, sondern liebet einander. Ich meine jetzt nicht diese Gefühlsduselei, alles ist rosarot, alles ist niedlich, alles ist nett, keine Probleme, sondern diese echte Liebe, die auch manchmal korrigiert, die echte Liebe, die erzieht, weil sie uns das Beste gönnt. Wir Eltern, wenn wir ein gesundes Verhältnis zu uns selbst und zu unseren Kindern haben, wir werden unsere Kinder erziehen, weil wir sie lieben und weil wir das Beste für sie wollen. Nicht, weil wir wollen, dass sie so werden wie wir oder so. Nein, wir wollen das Beste für sie. Und so ist Gottes Liebe. Und so sollen wir uns untereinander lieben. Dass wir das Beste füreinander wollen. Und daran steht hinterher, wird die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind. Nicht an unserer Vollkommenheit, sondern an der Liebe in all unserer Schwachheit. Und zum Schluss möchte ich noch aus einem Buch 3 Seiten vorlesen, geht schnell. Das ist aus dem Buch von John Ortberg. Das heißt, jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Hier oben sind 2 Stachelschweine, für die, die es nicht sehen können. Ne? So ist das ja manchmal in unserem Leben. Wir sind wie so ein paar Stachelschweine. Wir fahren unsere Nadeln aus, berührt mich ja nicht. Und wenn, dann puff, puff, kriegt dann Stachel ab. Ne? Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Die 3 Seiten daraus. Erst ein Zitat von Dallas Willard. Um da ansetzen zu können, wo wir stehen, müssen wir erkennen, dass unsere Welt nicht normal ist, sondern nur so, wie wir es gerade eben gewohnt sind. Und noch ein Zitat von einem Henry Newman. Gemeinschaft ist der Ort, an dem genau der Mensch lebt, mit dem man am wenigsten zusammenleben will. Ja, da beginnt Gemeinschaft. Nicht da, wo lauter Gleichgesinnte sind, sondern wo wir lernen müssen, mit dem umzugehen, der anders ist als wir. So, und jetzt. In manchen Geschäften findet man eine Abteilung, in der Waren zu stark reduzierten Preisen angeboten werden. Alle Waren auf dem Preisetikett tragen denselben Hinweis, wie besehen. Wie besehen ist im Grunde ein Ausdruck für Mängelware. Manchmal findet auch die Bezeichnung leichte Unregelmäßigkeiten. Sie werden ganz fair vorgewarnt. In dieser Abteilung ist etwas nicht in Ordnung. Sie werden hier einen Fehler finden. Ein Fleck, der sich nicht entfernen lässt. Ein Reißverschluss, der nicht schließt. Ein Knopf, der nicht knöpft. Irgendein Problem gibt es. Diese Waren sind nicht normal. Wir werden Ihnen nicht sagen, wo der Fehler steckt. Sie müssen selbst danach suchen. Aber wir wissen, dass die Ware fehlerhaft ist. Wenn Sie den Fehler also finden, und Sie werden ihn finden, dann kommen Sie ja nicht weinend angelaufen. Es gibt nämlich eine Grundregel für den Verkauf der Waren in dieser Abteilung. Kein Umtausch, keine Geld-Zurück-Garantie, keine Ersatzware. Wenn Sie nach Perfektion suchen, dann sind Sie in dieser Mängelabteilung am falschen Platz. Sie haben eine faire Warnung bekommen. Wenn Sie diese Ware haben wollen, gibt es nur eine Möglichkeit. Sie müssen sie nehmen, wie sie ist, wie besehen. Wenn Sie mit Menschen zu tun haben, befinden Sie sich ebenfalls in der Mängelwarenabteilung des Universums. Denken Sie an einen Menschen, den Sie kennen. Vielleicht an den Menschen, den Sie am besten kennen, am meisten lieben. Diese Person weist leichte Unregelmäßigkeiten auf. An dieser Person hängt ein kleines Etikett. Irgendwo befindet sich ein Fehler. Eine leichte Neigung zum Betrug, eine spitze Zunge, ein gewisses Phlegma, ein unkontrollierbares Temperament. Ich werde Ihnen nicht sagen, wo der Fehler steckt, aber er ist vorhanden. Wenn Sie ihn finden und Sie werden ihn finden, dann sollten Sie davon nicht überrascht sein. Wenn Sie mit diesem Modell eine Beziehung eingehen wollen, gibt es nur eine Möglichkeit. Sie müssen es nehmen, wie es ist. Wenn Sie nach Perfektion suchen, dann sind Sie hier falsch. Wir neigen zu der Illusion, dass es irgendwo da draußen Menschen gibt, die normal sind. Und jetzt nimmt er Bezug auf einen Film. Wenn ihr ihn kennt, wisst ihr, was los ist. Ansonsten erschließt sich das vielleicht. In Besser geht's nicht wird Helen Hunt von ihren zwiespältigen Gefühlen gegenüber Jack Nicholson gequält. Einerseits ist er nett und großzügig zu ihr und ihrem kranken Sohn, aber er leidet auch unter diversen Zwangsneurosen und ist hochgradig beleidigend. Wenn man Grobheit im Quadratkilometer messen könnte, hätte er die Größe von Texas. In ihrer Verzweiflung beschwert sie sich bei ihrer Mutter. Ich will einfach nur einen ganz normalen Freund. Oh, antwortet ihre Mutter voller Mitgefühl. Das möchte jeder. So etwas gibt es aber nicht, mein Schatz. Wenn wir eine Beziehung in der Illusion eingehen, dass Menschen normal sind, wehren wir uns gegen die Wahrheit, dass sie es nämlich nicht sind. Wir versuchen unablässig, sie zu verändern, zu kontrollieren oder so zu tun, als seien sie anders. Eines der wichtigsten Kennzeichen von Reife besteht darin, die Tatsache zu akzeptieren, dass jeder so ist, wie er ist. Dietrich Bonhoeffer sagt, dass Menschen Beziehungen mit ihren eigenen Träumen und Idealen von Gemeinschaft eingehen. Er beschreibt diese überraschenden Worte. Es ist aber Gottes Gnade, die alle derartigen Träume rasch zum Scheitern bringt. Die große Enttäuschung über die anderen, über die Christen im Allgemeinen und, wenn es gut geht, auch über uns selbst, muss uns überwältigen, so gewiss Gott uns zur Erkenntnis echter christlicher Gemeinschaft führen will. Je bälder die Stunde dieser Enttäuschung über den Einzelnen und über die Gemeinschaft kommt, desto besser für beide. Wer seinen Traum von christlicher Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Auch wenn seine persönlichen Absichten noch so aufrichtig, ernsthaft und opferbereit sind. Also, wer seinen Traum von christlicher Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Also ist es doch wichtig, dass wir miteinander durch diese Enttäuschung durchgehen. Es gibt keine vollkommene Gemeinschaft, es gibt keinen vollkommenen Partner. Und wenn wir das begriffen haben, dann können wir fröhlich und frei und liebevoll miteinander leben und miteinander umgehen. Amen.